Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel.
Müssen Christen den Sabbat halten? Diese Frage haben wir bereits im Lichte des Alten Testaments in der letzten Sendung behandelt. Es wurde deutlich, dass das Sabbatgebot zum ersten Mal in der Wildnis des Sinai Menschen gegeben wurde, und zwar ausschließlich dem Volk Israel, also den fleischlichen Nachkommen Jakobs. Das Sabbatgebot, als eines der 10 Gebote, war Teil jenes Bundes, den Gott mit diesem Volk am Sinai schloss. Die steinernen Tafeln, auf dem die 10 Worte standen, wurden deshalb auch Tafeln des Bundes genannt. Und der Aufbewahrungsort dafür, die Bundeslade. Wir sehen also, dass es in unserer Frage nicht nur darum geht, welchen Tag wir halten sollen, es geht um Grundlegenderes, nämlich, ob für den Christen das Gesetz des alten Bundes verbindlich ist. Bereits als der alte Bund noch in Kraft war, hat Gott durch den Propheten Jeremia die Schließung eines neuen Bundes vorausgesagt. Das Neue Testament stellt unter Bezugnahme auf diese Prophezeiung ausdrücklich fest, dass durch Christus dieser neue Bund gestiftet und damit der alte Bund aufgehoben wurde. So heißt es im Hebräerbrief: Denn damit wird das vorige Gebot aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nichts nütze war. Denn das Gesetz konnte nicht vollkommen machen und wird eingeführt eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Nun aber hat Christus ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Bundes Mittler ist, welcher auch auf besseren Verheißungen steht. Denn so jener der Erste untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem Zweiten gesucht. Er hebt das Erste auf, um das Zweite dafür als gültig hinzustellen. Vielleicht denkt jetzt mancher, gewiss, aus diesen Stellen geht eindeutig hervor, dass Christus den alten Bund mit seinem Gesetz und seinen Geboten aufgehoben hat und durch seinen neuen Bund ersetzte. Aber würde das nicht dem widersprechen, was Jesus selbst zu Beginn seiner Wirksamkeit in der Bergpredigt sagte? Da stellt er doch fest, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Geht Christus nicht so weit, den Bestand des Gesetzes bis zum Ende dieser Welt zuzusichern? Menschen, die im falschen Eifer ums alte Gesetz dies Jesuswort anführen, lesen es meist nicht zu Ende oder übersehen den wesentlichen Teil der Aussage Christi, nämlich, bis dass es alles geschehe. Oder wie die Menge-Übersetzung es ausdrückt, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Dies deckt sich damit, dass er kam, das Gesetz zu erfüllen. Solange es noch nicht erfüllt ist, bis dahin wird es nicht vergehen. Sehen wir die Einschränkung? Übrigens, für seine Lehre stellt Jesus uneingeschränkt fest, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wer die Evangelien aufmerksam liest, versteht sehr bald, warum der Heiland vom Erfüllen des Gesetzes als von seiner Aufgabe sprach. Immer wieder heißt es, dass er dies oder jenes vollbrachte, auf das erfüllet ward, was geschrieben steht. Nach seinem Wirken auf Erden sagte der Auferstandene zu den Jüngern, »Dies sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Das Gesetz sollte nicht vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Der Auferstandene bezeugt, dass alles in Erfüllung ging. Wem diese wahre Bedeutung der Worte Jesu über das Gesetz einmal klar wurde, dem bereiten die Aussagen der Apostel Christi über das Christenverhältnis zum alten Bund keinerlei Schwierigkeiten mehr. Er kann verstehen, warum der Vorhang des Tempels zerriss, als der Erfüller des Gesetzes am Kreuze starb. Er begreift die Worte des Paulus, dass Christus das Ende des Gesetzes ist, dass der Christ dem Gesetz getötet, ja los von ihm ist. Er weiß, warum der Heilige Geist bezeugt, dass Christus durch seinen Opfertod das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten aufhob und die durch ihre Satzungen gegen uns lautende Schuldschrift, die für unser Heil ein Hindernis bildete, ungültig gemacht und dadurch beseitigt hat, dass er sie ans Kreuz heftete. Einem solchen Jünger ist ferner klar, dass das alte Gesetz nur eine begrenzte Bedeutung als Erzieher auf Christus hatte, und darum bezeugt er mit Paulus: Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Um diese klaren Aussagen über das Christenverhältnis zum Gesetz misszuverstehen, braucht man tatsächlich Hilfe. Schon in den Tagen der Apostel standen judaistische Irrlehrer bereit, mit solcher Hilfestellung die Gemüter der Christen zu verwirren. Ähnliches geschieht leider auch heute. Um die klaren Aussagen des Neuen Testaments zu entkräften, wird behauptet, dass das alttestamentliche Gesetz aus einem sittlichen Teil und einem zeremoniellen Teil bestehe. Das Sittengesetz, das heißt vor allem die 10 Gebote, sei auch heute noch gültig, wogegen das Zeremonialgesetz durch Christus abgeschafft worden wäre. Ja, es heißt sogar, das Sittengesetz ist von Gott selbst gegeben, also Gesetz Gottes oder Gesetz des Herrn, wogegen das Zeremonialgesetz vielmehr durch Mose kam, also nur Gesetz Mose ist. Das klingt sehr klug, doch hat die Sache einen Haken. Gottes Wort kennt eine solche Zweiteilung nicht. Gesetz Mose und Gesetz Gottes bedeuten genau dasselbe in der Schrift. Das ganze alte Gesetz ist Gottes Werk, aber es ist gleichermaßen ganz durch Mose überliefert worden. So heißt es zum Beispiel in Nehemia: Das Buch des Gesetzes Moses, das der Herr Israel geboten hat. Und sie lasen aus dem Buche, dem Gesetz Gottes, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist. Auch unser Herr selbst kannte jene künstliche Zweiteilung nicht. In Markus 7,10 leitet er ein Schriftzitat mit den Worten ein: Denn Mose hat gesagt. Nach jener Theorie müsste nun ein Gebot des sogenannten Zeremonialgesetzes folgen. Doch Jesus zitiert: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, also eines der 10 Gebote. Wir sehen also deutlich, für die Heilige Schrift bilden alle gesetzlichen Anweisungen des alten Bundes das Gesetz, und zwar als untrennbare Einheit. Und nirgendwo steht geschrieben, dass ein Teil dieses Gesetzes abgeschafft worden sei und ein anderer Teil noch Gültigkeit besitze. Hierzu soll auch noch Paulus zu Worte kommen. Im Römerbrief weist er am Beispiel der Ehe nach, dass der Christ nicht ans Gesetz und Christus gleichzeitig gebunden sein kann. Paulus stellt fest, dass Christen erstens dem Gesetz getötet sind, zweitens vom Gesetz los sind, drittens eines anderen sind, nämlich des Auferstandenen, und viertens mit Christus verbunden sind, auf dass sie Gott Frucht bringen. Vom Gesetz los zu sein bedeutet also keineswegs einen Freibrief zum Sündigen, zumal der Christ unter dem Gesetz Christi steht. Nach dem inspirierten Schreiber würden wir im geistlichen Ehebruch leben, wenn wir dem Gesetz anhangen und gleichzeitig mit Christus eins sind. Wir können nicht mit dem Gesetz und Christus zur gleichen Zeit vermählt sein. Darum sagt Paulus: Also seid auch ihr getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, dass ihr eines anderen seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf dass wir Gott Frucht bringen. Vielleicht wird eingewandt: Sicherlich meint Paulus hier mit Gesetz nicht die 10 Gebote. Lassen wir ihn selbst antworten: Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt: Lass dich nicht gelüsten. Damit ist für jeden aufrichtigen Wahrheitssucher die Frage entschieden, ob Paulus mit Gesetz auch die 10 Gebote meint, denn er zitiert hier das 10. Gebot des Dekalogs. Wie sollten also Christen den Sabbat halten müssen, wenn er Teil eines Gesetzes ist, dem sie in Christus getötet, ja von ihm los sind? Nun können wir auch verstehen, warum die Apostel Christi nach der Gründung der Gemeinde zu Pfingsten nirgends, und sie hatten es häufig mit Menschen aus dem Heidentum zu tun, denen das Sabbatgebot nicht geläufig war, warum sie nirgends den Christen den Sabbat zu halten geboten. Im Gegenteil, als Gemeinden, verführt von judaistischen Irrlehrern, das Halten von Tagen begannen, werden sie von Paulus dafür gerügt. So schreibt er an die Galater: Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Diese Aufzählung von jüdischen Festtagen schließt auch den Sabbat ein, denn nach dem Gesetz gab es wöchentliche, monatliche und jährliche Festtage. Mit Tagen ist offensichtlich der Sabbat gemeint, der wöchentlich zu halten war. Die Richtigkeit dieser Auslegung wird durch ein weiteres Mahnwort des Paulus bestätigt. So lasset nun niemand euch ein Gewissen machen über Speis oder über Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Auch hier ist wieder von Jahresfesten, Monatsfesten und den Wochenfesten, nämlich den wöchentlichen Sabbaten, die Rede. Weil manchen diese klare apostolische Aussage gegen das Halten des Sabbats nicht ins Konzept passt, wird behauptet, dass hier nicht der gewöhnliche Wochensabbat, sondern jüdische Jahressabbate gemeint seien. Diese Verlegenheitsthese ist aus mindestens zwei Gründen unhaltbar. Erstens hat Paulus am Anfang des Satzes jene Jahresfeste bereits erwähnt, eine Wiederholung wäre also sinnlos, und zweitens treffen wir auch sonst in den Evangelien und der Apostelgeschichte im Urtext das Wort Sabbat in der Mehrzahl an. Und niemand, auch wer sonst für den Sabbat eintritt, versteht dort etwas anderes als die gewöhnlichen Wochensabbate. Es darf am Schluss nicht verschwiegen werden, dass jegliches Vermengen des Evangeliums mit dem alten Gesetz, was zum Auflegen von alttestamentlichen Geboten auf der Jüngerhälse und die Verwirrung ihrer Gewissen führt, von Paulus als Angriff auf das Evangelium Christi selbst gewertet wird. Ja, er bezeugt durch den Heiligen Geist, dass wer solches lehrt, ein anderes Evangelium predigt und sich deshalb einen Fluch auflädt. Wie verhängnisvoll es ist, solchen Irrlehren zu folgen, macht Paulus den Galatern eindeutig klar. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Darum rufe ich in aller Liebe, aber auch in allem Ernst, einem jeden mit Paulus zu: So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Doch so mag jemand ungeduldig fragen: Welchen Tag sollen nun die Christen halten? Etwa den Sonntag? Nun, damit wollen wir uns das nächste Mal befassen.
Sie hörten die Sendung "Es grüßen euch die Gemeinden Christi". Die heutige Ansprache ist Teil einer Sendereihe, in der wir uns mit der von manchen ständig in den Mittelpunkt gerückten Frage der Sabbatheiligung befassen. Da ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer Wert darauf legen, das Gesagte in Ruhe zu überdenken und anhand der Schrift zu überprüfen, möchte ich Ihnen heute die 32-seitige Broschüre »Sabbat oder Sonntag« anbieten. Dieselbe enthält nicht nur den Wortlaut der heutigen Ansprache und die dazugehörigen Bibelstellen, sondern geht im Lichte der Schrift auch auf häufig vorgebrachte Sabbatargumente ein. Diese Schrift, Sabbat oder Sonntag, durfte nicht nur schon vielen Menschen in dieser Frage zur biblisch fundierten Klarheit verhelfen, sondern hat sich schon häufig als brauchbares Werkzeug erwiesen, um irregeführten Seelen zur Freiheit in Christus den Weg zu weisen. Bitte fordern Sie die kostenlose Zusendung noch heute bei mir an. Kennwort: Sabbat. Postkarte genügt. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.